Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Paul Nison ist ein Pariser Schriftsteller, deutscher Sprache, mit Schweizer Pass. Und daher unterhalten wir uns nun in Paris auf Deutsch. Guten Tag, Herr Nison.
Guten Tag.
Ja, Sie leben seit über 40 Jahren inzwischen in Paris, sind aber Schweizer geblieben. Wollten Sie eigentlich niemals Franzose werden?
Ich bin 77 hergekommen und habe mich 1980 mit einer Französin verheiratet. Und wir haben dann ziemlich bald einen Sohn bekommen. Und da tauchte die Frage für mich auf, Franzose zu werden. Aber vorher eigentlich nicht, weil ich sagte mir, ich bin auf keinen Fall ein Franzose, das sieht man von weitem, aber ich bin ein Pariser. Und Paris ist eh von Ausländern gemacht worden. Nicht nur von Picasso und mir. Verstehen Sie? Also, warum brauche ich Franzose zu sein, wenn ich Pariser bin? Und ich sage dann auch immer, wenn es einen Pariser Pass gäbe, würde ich ihn eintauschen gegen den Schweizer Pass.
Ich bin heute zu Gast bei dem Schriftsteller Paul Nison in dessen Pariser Wohnung im Montparnasse. Paul Nison wird im Dezember 90. Er hat viel erlebt, viel geschrieben und ist doch vielen unbekannt geblieben. Machen wir doch mal so ein geistigen Spaziergang, einen kleinen Streifzug durch Ihr Leben, Herr Nison. Sind Sie einverstanden?
Mhm.
1929 in Bern geboren, fangen wir mal ganz vorne an. Eine Schwester, Ihr Vater ist früh gestorben und Sie hatten, so mein Eindruck aus der Lektüre, ein etwas kühles, schwieriges Verhältnis zu Ihrer Mutter.
Ja, es mag stimmen, aber ich frage mich, wie Sie zu diesem Wissen kommen wollen.
Na, was ich gelesen habe, wie Sie Ihre Mutter beschrieben haben, wirkt es etwas distanziert.
Stimmt, ich hatte, was ich inzwischen eigentlich fast alle richtigen Schriftsteller in Anspruch nehmen möchte, die Vaterlosigkeit. Viele Schriftsteller sind mehr oder weniger vaterlos. Straßenkinder oder einfach autonome Wesen. Natürlich gibt es solche, die eine starke mütterliche Bindung haben. Das war bei mir nicht der Fall. Ich war auch sehr früh. Also wie mein Vater starb, war ich 12. Und das ist sehr klein eigentlich. Ne? Ich bin eigentlich, heute würde ich sagen, ein Waisenkind, was den Vater anbetrifft. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und auch ohne Familie eigentlich, weil unsere große Familie, wir hatten damals 2 Wohnungen insgesamt, 12 oder 16 Zimmer, die wurde dann ziemlich schnell in eine Familienpension umgewandelt. Also ich bin praktisch in einem Gasthaus aufgewachsen, statt in einer Familie. Es war sowohl schrecklich wie auch interessant, weil es waren viele interessante Leute natürlich, da große Zufuhr von Persönlichkeiten oder Figuren zu erleben oder zu beobachten, aber es war eben kein Familienleben.
Ja, und die Mutter?
Ja, also fast ein bisschen ein weißer Fleck auf meiner Erinnerungsplatte. In dieser Familienpension herrschte meine Großmutter, die ich sehr verehrt habe. Die war hart und gerecht, wie man damals sagte. Ne? Die führte das Zepter und neben meiner Großmutter blieb meine Mutter ein gehorsames Kind. Also nicht eine mütterliche Glucke, sondern ein Mädchen, das seine Mutter, ihre Mutter zutiefst verehrte. Das habe ich mit ihr geteilt. Ich verehrte diese Frau auch. Übrigens eine unglaubliche Frau, wenn man sich vorstellt, dass die im 19. Jahrhundert geschieden ist, ohne Mann nicht nur ihre 3 Kinder aufgezogen hat, sondern noch 3 einer verstorbenen Cousine und alle einen Beruf und ein Instrument lernen ließ. Das ist doch unglaublich, oder?
Das ist wirklich beeindruckend.
Aha.
Sie sollen auch geboxt haben als junger Mann.
Nicht als junger Mann, leider nicht als junger Mann, sondern ich war da schon zu alt. Ja, Boxen hat mich sehr interessiert. Ich bin gar kein Sportmensch. Alles, was kollektiv ist, ist für mich nicht möglich. Ich bin ein totaler Einzelgänger und ein Einzelkämpfer. Boxen ist natürlich insofern eben ja, ein Kampfsport, was mich sehr interessiert hat. Auch heute noch, wenn ich am Fernsehen einen schönen Boxkampf sehe, finde ich, das ist ein derartig vielfältiges, vielschichtiges Erlebnis. Auch Strategie, Bewegung, Schönheit, Klugheit, alles Mögliche kommt da zusammen. Das ist unglaublich.
Ich raffe mal ein bisschen. Sie haben Kunstgeschichte studiert, dann später übrigens auch promoviert, noch als Student geheiratet. Dann wurden Sie Vater.
Vor allem habe ich als Familienvater studiert. Das war das Schwierige. Verstehen Sie? Das gab es damals, das hieß Werkstudent. Das kennen Sie nicht mehr, auch den Begriff kennen Sie nicht mehr.
Doch, Sie hatten eine Stellung ja auch im Kunsthistorischen Museum in Bern, ne?
Als Student, da hatte ich eine Halbtagsstelle am Kunstmuseum und dort eben auch zum Beispiel mitgeholfen, diese Van Gogh-Ausstellung einzurichten. Also mein Promotionsthema, das war eine der wichtigsten Beeinflussungen, war diese Figur, Künstlervorstellung Van Gogh. Ja.
Also Werkstudent, Vater, verheiratet, dann ist auch Ihr erstes Prosawerk erschienen, Die gleitenden Plätze. Also alles schien ja in sehr geordneten und guten Bahnen zu laufen. Was hat dann diese Ordnung gestört?
Wie kommen Sie denn auf den Begriff oder das Bild von Ordnung?
Ja, das
ich war auch ein Wildwuchs, ich hatte keine Autorität über mir. Ich machte, was ich wollte und ich wusste, was mir heute ein bisschen schleierhaft vorkommt, ich wusste sehr früh, dass ich Schriftsteller werden wollte, obwohl ich nicht weder Gedichte noch Theaterstücke noch irgendwas schrieb, sondern nur so eigentlich kleine Aufzeichnungen, die mehr so fast Taktübungen waren, also ich glaube rhythmisches Zeug, aber ohne viel Inhalt. Aber ich war vollkommen zutiefst überzeugt, dass ich Schriftsteller werden werde und kurz vor dem 30. Jahr habe ich mir eben dieses erste Buch abgerungen, weil ich der Ansicht war, ich müsste ein Beispiel für meine fixe Idee vorlegen können. Und das habe ich dann auch gemacht und das hatte auch einen gewissen Erfolg und habe mich eigentlich gleich in den Literaturbetrieb reingepulsiert. Ne? Es wurde gleich von verschiedenartigen Leuten, also von Prischow, Ingeborg Bachmann, aber auch Karl Selig im Vormund von Walser, Robert Walser und so weiter wahrgenommen und die Kontakte wurden hergestellt und so. Und dann 3 Jahre später kam eigentlich das wichtigste Buch, das Canto, nach einem einjährigen Stipendiatenaufenthalt in Rom. Und das war ein experimentelles Buch, ein wildes Buch, ein völlig unvergleichliches Buch, vielleicht heute noch. Also eigentlich ein Buch, was in die, wie alle meine Bücher, in die Geschichte schon längstens eingegangen ist, obwohl sie der Meinung sind, ich sei ein unbekannter Schriftsteller, worin sie sich natürlich zutiefst täuschen. Ich habe nur ein sehr erlesenes Publikum und ich bin kein populärer Schriftsteller, gnädige Frau. Ja, sondern ein...
Canto, ein Buch wie ein Action-Painting. Aber in Rom ist doch irgendwas mit Ihnen passiert.
Ja, ich habe manchmal gesagt, in Rom ist der Künstler ausgeschlüpft. Meinen Sie das, ja? Ja?
Es gibt ja diesen Bruch, Sie waren verheiratet, Sie waren Vater, Sie hatten eine feste Anstellung und dann kurze Zeit später war ja alles dann weg. Sie haben sich scheiden lassen, Sie haben die Stellung aufgegeben.
Ja, um aktive Künstler zu werden, habe ich eigentlich ja mit allem gebrochen, mit allem, weil mit 30 war ich ja leitender Kunstkritiker der Neuen Zürcher Zeitung und das war ein Ressort, was für einen jungen Mann also vielversprechend war und angesehen war und von dort her kannten viele Leute meine Feder, weil die wurde sehr beachtet, weil ich schon damals eben bemerkenswert geschrieben habe. Aber ich war immer noch in einem bürgerlichen Geflecht und vermutlich musste ich dieses bürgerliche Geflecht sprengen, um wirklich die Schriftstellerei in einem anspruchsvollen Sinne betreiben zu können. Der Vorwand oder der Anlass für diese Veränderung in meinem Leben war das, was ich manchmal das spanische Abenteuer nannte. Ich musste nämlich als Hauptkunstkritiker der Zürcher Zeitung nach Barcelona, um eine Ausstellung zu besprechen, eine wichtige Ausstellung, und habe mich dort in einem Nachtclub mit einer Spanierin eingelassen und bin sozusagen verschollen, also einige Wochen untergetaucht in diesem Abenteuer. Und wie ich schließlich wieder aufgetaucht bin, war ich ohne Beruf, ohne Einkommen und ohne Familie. Und konnte mit dem Schreiben wirklich loslegen.
Sie haben ein Buch über diese Erfahrung geschrieben, das heißt auch so, Untertauchen. Heute würde man vielleicht sagen, Sie sind da wirklich so versackt in Barcelona. Sie haben fast in dieser Nachtbar gelebt und mit Antonita. Martin Simons, ein Ihnen bekannter Schriftsteller, hat geschrieben, Sie wären geradezu verwahrlost damals, haben Ihren Pass versetzt.
Wo geschrieben? Wo denn?
Martin Simons hat das geschrieben in der Einleitung zu dem Band Die Belagerung der Welt.
Ah, ja, das sitzt jetzt an einer Biografie über mich. Ja.
Das muss ja eine Erfahrung für Sie gewesen sein, die muss ja so tiefgreifend gewesen sein, weil Sie ja Ihr ganzes Leben dann umgeworfen haben.
Ich glaube, es war nicht so einfach und geradlinig, doch nicht, sondern ich denke, um das damals in mir schlummernde Buch Canto zu schreiben, musste ich einen Intensitätsgrad erreichen, den ich vermutlich anders nicht geschafft hätte, als durch Zerstörung und eben dieses Liebesabenteuer, was nicht über die zeitliche Grenze dieses Aufenthalts hinausging, aber es war eine sehr bewegende Geschichte und die auch viele eben in Gang gesetzt hat, nämlich das Aufräumen und das Alleinsein und die Disposition zum richtigen Schriftstellerleben. Wobei ich damit nicht etwa ein kunterbuntes und Poemleben meine, sondern eben ein ernsthaftes Künstlerleben.
Paul Nison in Deutschlandfunk Kultur. Herr Nison, Sie haben gesagt, die Disposition zum Schriftsteller ausleben. Warum geht das nicht zusammen mit einem Familienleben? Muss man als Schriftsteller, also Sie, müssen Sie alleine sein dafür? Ganz frei sein?
Frei sein, das glaube ich schon, wäre vielleicht ein Schlüsselbegriff. Aber ich kann eigentlich nur von meiner eigenen Erfahrung ausgehen. Ich habe praktisch als Kind geheiratet. Also ich war knapp über 20 und meine damalige Frau war noch nicht 20, also zwei Kinder und wurden ganz schnell Eltern. Ich habe die Familiensituation damals, mit Ausnahme der Liebessituation, als Fessel empfunden, als unglaubliche Fessel. Und ich glaube auch für die Art von Literatur, für die ich gemacht bin, hätte die Situation eines Familienvaters nicht getaugt. Das hätte mich nicht nur gebremst, sondern überhaupt verhindert, total. Also ich glaube, das Fesselsprengen war schon diktiert von der künstlerischen Ambition. Aber ich bin nicht ein von Grund auf verantwortungsloser, schuftiger Künstlertyp, sondern ich bin zum Beispiel mit dieser ersten Frau bis zu ihrem Tod in freundschaftlicher Verbindung geblieben. Und sie hatte viele, später zu meiner Freude, viele schöne Liebesbeziehungen. Sie ist noch nicht sehr lange gestorben. Und wir waren immer in Beziehung. Und auch bei meiner zweiten Frau ist es so gewesen, dass noch bis zu ihrem Tod, also ging das Verhältnis weiter. Und mit meiner jetzigen Frau, einer Französin, bin ich jetzt wohl auch, wir haben 81 geheiratet, das auch lange zusammen. Wir sind zwar geschieden, aber wir sind trotzdem eigentlich immer noch zusammen.
Aber Freiheit ist ja auch eine zwiespältige Angelegenheit. Sie haben ja selbst geschrieben im Das Jahr der Liebe, man kann in Freiheit auch ersaufen. Es ist auch nicht so leicht, die Freiheit vielleicht positiv für sich zu nutzen, wenn man überhaupt gar keine Verpflichtungen mehr hat.
Wenn man sich vorstellt, wie ich dann eben nach Paris ausgezogen bin, in der Schweiz mehr oder weniger doch alle Brücken abgebrochen hatte, inklusive Versicherungen und so Zeug, und dann neu angefangen habe hier in Paris. Aber ich kannte Paris schon, weil ich hier eine Tante hatte, die ich manchmal als Halbwüchsige besucht habe. Ich hatte diese fixe Vorstellung, dass es eine Stadt ist, die Künstler hervorbringt, weil sie einen erstens mal mit einer unglaublichen Konkurrenzvorstellung auflädt, mit riesigen, unerreichbaren Beispielen, die man im Kopf hat und in der Nase und im Hirn und in der Luft, wenn man hier ist. Auch ein anderes Konkurrenzverhalten. Wenn ich in der Schweiz oder in Deutschland oder in der Provinz schreibe, habe ich ein Konkurrenzverhalten, was auf einem ziemlich tiefen provinziellen Niveau ist oder mittelmäßigen Niveau ist. Und wenn man in einer solchen Umgebung wie hier lebt, ist natürlich die Wunschvorstellung sehr hochgeschraubt. Und man möchte wirklich das Letzte aus sich rausholen. Wirklich fast unter Lebenseinsatz möchte man das, hoffe ich, alle anderen auch. Und nicht einfach ein betuchter und erfolgreicher, was für mich ein Schimpfwort ist, Künstler werden. Weil meistens sind die erfolgreichen Künstler mehr oder weniger schlechte Künstler. Es ist nicht die Regel, aber es ist so häufig der Fall. Weil populär und exzellent sind zweierlei Wertvorstellungen.
Sie wollten ja auch nie zu diesen Kreisen gehören in Paris, ne? Zu diesen Künstler-intellektuellen Kreisen.
Nein, ich will überhaupt zu niemand gehören. Das kommt vermutlich eben von meiner auch Vaterlosigkeit her. Ja, ich bin ein Einzelgänger.
Also Sie kamen in Paris an und ich habe das so verstanden, vielleicht ja auch falsch, es war auch ein bisschen so eine Flucht. Sie hatten in der Schweiz Ihren Roman Stolz veröffentlicht und das war ja ein richtiger Erfolg. Das hat Sie aber nicht beflügelt, sondern erst recht in eine Krise gestürzt.
Ja. Abgeschreckt, ja. Weil ich dort eine Figur aufgestellt habe, mit der sich viele jüngere Leute identifizieren konnten, mit einem Lebensverweigerer, einem Lebensmüden.
Ich versuche mal ein bisschen nochmal wieder in die Chronologie. Also wir hatten Schweiz, die Trennung von der ersten Frau. Sie haben dann sind dann eine zweite Ehe eingegangen mit Marianne Wittler, einer Textildesignerin und Künstlerin. Dann kam, wie gesagt, der erste große Erfolg, Stolz. Krise, dann sind Sie nach Paris. Sie haben ja, ich weiß nicht, wann Sie angefangen haben, auf jeden Fall viele Jahrzehnte so ein Journale geführt, so eine Art Tagebuch. Und wenn man die so liest, also vor allen Dingen so 70er, 80er Jahre, dann finde ich so bemerkenswert, so auf der einen Seite findet man so eine unglaubliche Lebensgier und so eine Sehnsucht auch nach Frauen, nach Sex, nach Berührungen, auch nach so einer Feier des Lebens. Und dann aber direkt daneben auch wieder so schwere Depressionen, Angst vor Einsamkeit oder Einsamkeitsgefühle, Angst vor Einsamkeit will ich gar nicht sagen.
Zu meinem Charakter gehört schon eine Disponibilität zur Melancholie oder eine Grundnote ist die Melancholie, aber zur Depression, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite eine sehr starke Vitalität. Ich habe oft gedacht, auch im Hinblick auf mein Langleben, dass ich eben von der vermutlich mütterlicherseits geerbten Vitalität profitiert habe, um alles Mögliche durchzustehen. Ich war ja auch die längste Zeit meines Lebens Kettenraucher, ich weiß nicht, wie viele Pakete im Tag, Säufen noch und noch. Im Rückblick hat man den Eindruck, wenn man so Filme sieht, dass alle Ketten geraucht haben. Man sieht ja gar nichts außer Rauch in den alten Filmen. Betrunken waren eh alle künstlerisch tätigen Leute, von früh bis spät. Ich habe dann meistens nur in der Nacht arbeiten können, und zwar mit Amphetamin. Ich hatte ein Dauerrezept von meinem Arztfreund und warf mir, wenn ich mich nachts in der Schreibmaschine setzte, eigentlich ein oder zwei Pillen Amphetamin ein, und dann war ich gleich ganz wach und konnte arbeiten. Und also man hat wirklich sehr anders gelebt als heute.
Wie lange haben Sie das gemacht?
Puh, also praktisch eigentlich was bis nach Paris. Dann habe ich aufgehört. In Paris hatte ich andere Probleme. In Paris war eigentlich alles dann wirklich krass anders als in der Schweiz. Also erstens war kein wirklicher Umgang mehr. In Zürich, wo ich zuletzt gelebt hatte, konnte ich keinen Schritt vor das Haus setzen, ohne einen anderen künstlerisch tätigen Menschen in die Arme zu laufen, der gleich sagte, nehmen wir ein Glas. Also die ganzen Straßen waren voller Kneipen und alle Leute zerrten einen in die Kneipen und eigentlich war man dauernd besoffen. Und in Paris war dann eben das ganz andere. Ich kannte niemanden. Das war dann erste Mal eine Schule der Einsamkeit. Und zweitens eben in dieser kleinen hässlichen Wohnung von meiner Tante, bei ihrem Ableben, kam ich an diese Wohnung ran und nach einem unendlich langen Prozess in Erbschaftsangelegenheiten kriegte ich diese Wohnung, nachdem der ganze andere Besitz von den Behörden und den Notaren geschluckt worden war. Alles haben sie mir weggenommen und mir diese kleine hässliche Wohnung gelassen. Ohne diese Wohnung hätte mein Leben eine andere Wendung genommen, bestimmt, weil ich wäre ja nicht so leicht eben sonst nach Paris gekommen.
Also die Anfänge in Paris waren schwer. Sie hatten ja gedacht, Sie müssen dahin, um Künstler zu werden, haben alles aufgegeben für das Schreiben.
Ich war das schon, wie Sie gesagt haben, Stolz und so weiter. Wissen Sie, meine Bücher, die gelten zum Teil als die besten Bücher der Welt. Das wissen Sie gar nicht, unvorbereitet, wie Sie daherkommen. Meine Bücher sind, und ich bin, ab und zu kann ich über mich lesen, dass ich einer der weltbesten Schriftsteller bin. Der Gegenwart.
Ja, das habe ich auch gelesen, dass das in Le Monde stand. Ich habe auch ziemlich viele Bücher von Ihnen gelesen, Herr Nison. Dass ich jetzt nicht vorbereitet bin, ist ein Vorwurf, den ich nicht auf mir sitzen lassen möchte. Ich möchte Ihnen nämlich gerade einen Satz zitieren aus Das Jahr der Liebe, geht es eben um Paris und das Leben und die Freiheit. Und sie schreiben, ja, das Leben schreiben, aber wo ist das verdammte Leben? Mhm. Sie fanden ja das Leben erstmal nicht in Paris offenbar.
Bei mir und in meiner Art von Literatur, die ja basiert auf Autobiografie, ist immer eines der großen Probleme, ist das Stoffproblem. Aber nicht einfach, dass ich keine Stoffe hatte. Natürlich lange hatte ich keine, da ich nur gelebterweise nur auf meine Jugend zurückblicken konnte. Stoffe, Sie haben bei der Einführung, beim ersten Geplänkel gesagt, es ist merkwürdig, eine Neigung zur Depression und gleichzeitig ein vitaler Ausbund von Lebenslust und Lebensgier. Das stimmt. Und eines hat mit dem anderen zu tun. Natürlich ist die Lebensgier auf dem Hintergrund der Melancholie vorhanden. Melancholie war im Mittelalter eine Todsünde. Aber wenn man plötzlich dann in einer totalen Disponibilität, sage ich mal, ankommt, man hat eine Bleibe, wo man schlafen und leben kann, man hat wenig Geld oder fast nichts. Und diese Freiheit, diese unendliche Freiheit zu möblieren mit einer Tätigkeit, das ist wirklich ein großes Problem. Plötzlich wird diese Freiheit zu einer Gefangenschaft. Man muss also zum Beispiel, man muss ausgehen, man muss ein bisschen rumlaufen, sonst krepiert man eigentlich in den engen Verhältnissen einer kleinen Pariser Wohnung. Man muss sich spazieren führen, man muss auch den Augen etwas zuführen. Und dann muss man etwas tun. Und da fing ich eben an, rein um mich praktisch am Leben zu erhalten, innerlich, mit den Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen hatte ich schon Anfang der 60er Jahre begonnen, aber ohne an eine Veröffentlichung hier zu denken. Auch in Paris, es ist ein Schnellschreiben, fast ohne Gedanken. Also es ist ein wahnsinnig schnelles Reportieren von Zeug, was einem durch den Kopf geht und geschehen ist und umgeben, Beobachtung und alles Mögliche. Das nächste, letzte Journal wird im nächsten Jahr kommen. Und dann habe ich 6 Journalbände und das sind 6 Jahrzehnte, die decken sie ab. Und diese Journalbände sind eigentlich nur ein Zehntel von dem geschriebenen Material. Also es sind Tausende von Seiten vorhanden, die jetzt in Literaturarchiven lagern. Und ich fing dann an, dort eben um die Freiheit zu möblieren mit dem täglichen Aufschreiben von irgendwas. Bis zu dem Punkt, wo ich eine Einladung kriegte an einen literarischen Kongress mit dem Auftrag, etwas vorzulesen. Und ich sagte mir, ich habe ja gar nichts geschrieben, schon lange nichts mehr. Und da dachte ich noch, wer weiß, vielleicht steckt in den Journalen, in Aufzeichnungen etwas, und nahm ein Bündel mit und las die vor und merkte, dass da viel drinsteckt und das Publikum auch sehr darauf angesprungen ist. Und dann habe ich so einen Teil auch dem Verlag zugeschickt und die haben auch gleich angebissen. Und so kam dann die Idee zustande, eben auf dieses Journalwerk zurückzugreifen als Publikationszweig neben der Prosa.
Der Schriftsteller Paul Nison im Deutschlandfunk Kultur, ein Mann, dem Schreiben verfallen und den Frauen. In den 70er Jahren, Herr Nison, haben Sie eine, das ist Ihr Wort, eine Liebesvergiftung erlitten. Was meinten Sie damit?
Ich war damals eingeladen auf einer Lesetournee durch die englisch-irische Universitäten. Meine Tochter lebte in London und hat mir beim ersten Abend ihre Freundin vorgestellt, das ist die inzwischen in die Literatur und Weltliteratur eingegangene Odile, die in meinen Büchern vorkommt, und das war ihre Freundin. Einen Tag später musste ich auf diese Lese- oder Diskussionsreise durch die Universitäten gehen. Diese Begegnung stellte sich als so vehement dar, vermutlich auch von Seiten der Partnerin, dass es aussichtslos schien, sich zu vergessen. Ich war noch verheiratet und Odile war auch mit einem anderen Mann zusammen. Und das war natürlich sehr problematisch. Ich meine, problematisch war auch, dass mir durchaus bewusst war, dass eine Geschichte von 2 Menschen mit einem solchen Altersunterschied, nämlich 26 Jahre. Ich war natürlich damals noch in dem, was man das beste Mannesalter nennt, nämlich zweite Hälfte 40, und sie war 20, Französin.
Und eine darum, gute Freundin ihrer Tochter.
Ja, das war auch noch das Salz oder das Pfeffer in der ganzen Geschichte drin, ja.
Aber warum Vergiftung, Liebesvergiftung?
Weil es eben mir bewusst war, dass diese Beziehung eine verbotene Beziehung war. Ich wusste, ist unmöglich, das kann nicht gut ausgehen. Und eine Studentin, die ganz am Anfang im Leben steht oder von praktisch vom Erwachsenenleben und einer, der schon mit Narben und Bissen und weiß der Teufel was, geschlagen und gesättigt ist. Natürlich dachte ich, jetzt es ist gehabt und jetzt wird man es vergessen. Und es setzte dann ein großer Kampf meinerseits ein, diese Begegnung zu vergessen oder zu verdrängen. Und es gelang mir einfach nicht. Es war ein wirkliches Bemühen, es nicht zu einer Liebesgeschichte kommen zu lassen. Dieses Bemühen dauerte 2 Jahre, sagen wir, oder 3 Jahre so. Wurde immer wieder unterbrochen durch Telefongespräche, auch sehr oft von der Seite der Dame, die mich anrief, wenn ich gedacht habe, jetzt habe ich sicher was vergessen. Und dann ging es irgendwie im Kopf wieder los und so weiter, bis eines Tages sie vorbeikam. Und dann sagte ich, so, jetzt bleibst du aber hier, dieses ganze Krampf hört jetzt auf. Und dann sind wir zusammengeblieben, so ist es.
Der Schriftsteller Reinhard Lettau hat mal über Sie gesagt, untypisch für Deutschland feiert Nison das Leben und die Frauen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind kein populärer Schriftsteller, also Sie haben einen erlesenen Leserkreis.
Hat sie was gelernt, ne?
Ich zitiere. Meinen Sie, dass es daran liegt, dass Sie in Deutschland eben nicht populärer sind? Denn in Frankreich...
Ich bin ja populär, das wissen Sie nur nicht.
Ach so, ich dachte, vorhin haben Sie gesagt, Sie sind kein populärer Schriftsteller, weil populär sind nur die schlechten Künstler.
Aber so, wie Sie mich verleumden wollen hier am Mikrofon, ist es auch wieder nicht. Ich meine, wir übertreiben beide vermutlich ein bisschen. Also mir reicht es eigentlich. Und wissen Sie, inwiefern ich wirklich eine Ausnahmefigur bin? Meine Bücher überleben. Alle Bücher sind noch da, auch in den Buchhandlungen, auch in Paris in den Buchhandlungen, wo fast kein Platz ist. Sind da, stehen da in ihrer jugendlichen Frische und werden gelesen.
Was Sie ja auch auszeichnet, Herr Nison, ist ja, dass Sie haben das vorhin angedeutet, keine wirklichen Handlungsromane schreiben, also im Allgemeinen, ja, bis auf Stolz vielleicht. Meistens gibt es nicht wirklich das, was man einen Plot nennt oder eine Story. Ich habe so den Eindruck gewonnen, Sie beschreiben eben auch in so einem assoziativ meandernden Strom, was Ihnen unter die Augen kommt oder auch unter die Hände oder die Nase oder zu Gehör kommt. Und Sie schreiben ganz genau über
das
Menschen.
Das ist eben das Interessante dran.
Ja, die Hunde, Bars, Straßen, sehr viele Stadtbeschreibungen, Paris, Rom, Barcelona, London. Und das Eigentümliche, finde ich, ist ja, dass, obwohl es eben nicht diese Handlung im klassischen Sinne gibt, die so einen Spannungsbogen aufbaut, es gibt keine Krise, keine Katharsis. Wenn man sich so darauf einlässt, entwickelt Ihr Schreiben trotzdem so einen Sog. Ist das etwas, was Sie beim Schreiben selbst auch verspürt haben?
Das Schreiben ist für mich, da ich der einzige lebende, geborene Schriftsteller bin, den Sie kennen, ist überhaupt keine Mühe. Das geht rasant vor sich. Was bei mir viel Zeit in Anspruch nimmt, ist das Filtern des Stoffes in meinem Lebensstoff. Den fiktionären Fundus rauszufiltern, der in dem Material meines Lebens steckt. Weil ich will ja keine Lebenserinnerungen schreiben, sondern ein Roman. Das Suchen, das Forschen nach der eigentlichen Thematik, das nimmt viel in Anspruch. Das Schreiben geht 0,0 nichts vor sich, weil ich kann eben sehr gut schreiben.
Was ich ja auch beeindruckend an Ihnen finde, ist, wie soll ich mal sagen, die Radikalität des Lebens oder des Lebensentwurfs. Man kann Ihre Bücher auch so lesen, als Aufforderung eigentlich es Ihnen gleich zu tun. Alle Sicherheiten zu verlassen, sich der Einsamkeit aussetzen. Würde Ihnen so eine Lektüre gefallen?
Sehr. Absolut, ja, genau. Ja, nein, ich habe jetzt gerade geschwiegen, weil ich gedacht habe, zwischendurch haben Sie doch sehr sympathische Aussagen hier mir gegenüber zu meiner Arbeit von sich zu geben. Danke.
Gerne. Das, was viele Menschen als Sicherheit empfinden, das haben Sie ja häufig so als Fessel empfunden und haben das aufgegeben eben für das Schreiben. Was haben Sie denn gewonnen durch das Schreiben im Austausch?
Das ist wirklich eine Frage. Ja. Das Letzte, was ich geschrieben habe, ist eine Ansprache bei dieser Ausstellungseröffnung, die zur Hälfte aus Dankesworten besteht. adressiert auch an meine dort versammelte Familie, die mich ausgehalten hat. Großmütig, natürlich mit Unterschieden, am besten ausgehalten hat mich eigentlich Odile, meine Frau, und dann meine Tochter, die wirklich am aufmerksamsten in ihrer Beziehung zu mir war. Und während die drei Söhne zwar ein zärtliches, herzliches Verhältnis bewahrt haben, aber ein bisschen mir ferner gerückt sind als meine Tochter. Vielleicht habe ich meinen Kindern auch die Literatur vermiest, weil sie nur sahen, dass das eigentlich ein freudloses, von außen gesehen, ein freudloses Dasein ist von einem Mann, der nie in die Ferien geht, der alles bestreikt, der alles hasst, was normal ist, der sogar den Sonnenschein hasst und nur den Regen liebt, an Miesepeter noch und noch und so weiter. Vielleicht ist es das.
Der Schweizer Schriftsteller Paul Nison ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Er lebt seit über 40 Jahren in Paris, der Stadt der Liebe, wie es heißt. Von ihren Ehefrauen haben wir schon gesprochen, Herr Nison, von den Huren noch nicht. Die tauchen ja immer wieder in ihren Büchern auf, in den Romanen, wie auch den Journalen. Und sie scheinen geradezu süchtig nach ihnen zu sein oder gewesen zu sein.
Also das weibliche Geschlecht hat mich immer hochgradig aufgereizt. Das ist so einfach, das ist eine Geburtsgegebenheit. Sicher in einem altmodischen Sinne. Heute darf man ja gar keine Bemerkung mehr fallen lassen über eine sexy Erscheinung von einem weiblichen Wesen. Das muss ja gut, das darf man heute nicht mehr. Also von der Aufreizung habe ich gesprochen. Und ich muss sagen, in der ersten Zeit, immerhin doch ein paar Jahre allein sein in Paris, nach dieser Übersättigung von Freundschafts- und Liebesgewühl in der Schweiz, war natürlich die einzige Zuflucht, eine ganz wichtige Zuflucht waren die Prostituierten. Ich bin unglaublich gerne in diese Bars gegangen, aber nicht mit dem sturen Wunsch des Ölwechsels im Kopfe, sondern weil ich diesen Aufenthalt unglaublich geliebt habe. Es war diese ganze Erotik in der Luft. Es war eben die Anwesenheit von reizvollen Frauen da. Und es war gar keine Zwangssituation. Es war auch keine Schnellabfertigung. Man konnte sich da hinsetzen und stundenlang, natürlich kostete das Trinken etwas, stundenlang verbringen. Und man konnte dann auch, wenn es es sicher gab, mit einer Dame verschwinden und eine wunderbare Liebesbeziehung anzetteln. Oder körperliche Liebesbeziehung, aber ich habe diese Trennung eigentlich nie gemacht. Körperliche. Ich denke, über lange Strecken meines Lebens, das ist im Grunde der einzige Austausch oder die einzige Sprache zwischen Mann und Frau, die geschlechtliche Liebessprache ist. Und sonst nur so viel Unterschied, dass man fast nicht damit fertig wird. Ich bin kein Dominator und Frauenhasser im Gewande eines sexuellen Wüterichs. Das möchte ich einer weiteren aufmerksamen Öffentlichkeit gerne zu Protokoll geben. Das hat mich eigentlich nie interessiert.
Das kann ich bestätigen. Sie schreiben sehr respektvoll und liebevoll über Frauen, auch über die Prostituierten. Und eben auch, wenn Sie zu einer Prostituierten gehen oder mit ihr schlafen, nennen Sie das dann Liebe?
Ja, der Liebesbegriff ist ein sehr weiter und dehnbarer Begriff. Natürlich, wenn Abstoßung im Spiel wäre, dann kämen andere Kategorien zur Sprache, wie Macht oder Unterdrückung und so weiter. Natürlich muss eine Anziehung vorhanden sein und ein liebenswürdiger Austausch möglich sein. Sonst kommt doch gar nichts in Gange. Man ist ja nicht, ich bin ja kein Nazi. Schwein.
Das Begehren nach einer Frau, es ist wie eine Sucht, haben Sie geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wann das anfing, dieses unbedingte Begehren, das Laufen nach Frauen, die Obsession. Aber sicher hat es mit dem Verschlossenen zu tun, mit Ausgeschlossenheit, Einzelsein, Starre und Einsamkeit, Todesangst, Tod. Es war ein Zitat, also die Frau als die Retterin vor dem Tod.
Also eine Frage aus meinem heutigen Alterspunkt zurück, die ich mir gar nicht mehr stellen kann. Meine letzte Eroberung auf der Straße habe ich immerhin, da war ich schon hoch in den 70ern, kreuzte eine in meinen Augen Schönheit, folgte ihr und sagte ihr, Natürlich merken sie, dass ich ihnen folge, weil ich sie kennenlernen möchte und so weiter. Und ich habe sie dann auch kennengelernt, aber nicht als Liebespartnerin, sondern so als eine Art Freundin. Warum sagte ich das? Um mich natürlich in ein tolles Licht zu rücken.
Natürlich, aber um auch zu sagen, dass ansonsten in Ihrem Alter das eigentlich nicht mehr so eine Rolle spielt.
Genau, und auch nicht spielen sollte, natürlich.
Sie haben ja mal geschrieben, das Leben ist zu gewinnen oder zu verlieren. Was meinen Sie, wenn Sie zurückblicken?
Ich meine damit,
dass... Haben Sie gewonnen oder haben Sie es verloren?
Ah, nein, ich weiß nicht, ob ich es... Ich kann sagen, gut, ich habe die und die Bücher geschrieben und da drin steckt dies und dies an Kraft oder Schönheit. Aber ich kann nicht sagen, dass ich selber dadurch etwas gewonnen habe. Eine Vorausgabung. Die Vorausgabung ist sehr groß, sogar mit Risiken verbunden. So und so viel krepieren dabei. Und es ist natürlich auch mit der Vorstellung verbunden, dass man nicht dem Mord und Totschlag und der Scheiße dient, sondern, sagen wir, der Schönheitsherstellung oder der Lebenserkundung und solchen Dingen. Aber das ist jetzt eine moralische Bemerkung, die Sie von mir gar nicht erwartet hätten.
Stimmt. Sie werden im Dezember 90, Paul Nison. Wie erleben Sie das Alter?
Schrecklich. Ich gehe am Stock und bin sehr schnell ermüdbar. Ja, man soll's.
Paul Nison ist nicht nur Schriftsteller übrigens, auch Kunsthistoriker, hat viele Kunstkritiken geschrieben und, wie gesagt, ist Schweizer. Und in Aarau in der Schweiz wurde vor wenigen Tagen eine Ausstellung über Paul Nison eröffnet. Die heißt Paul Nison, Arm in Arm mit der bildenden Kunst. Was bedeutet Ihnen diese Ausstellung jetzt in Ihrem Heimatland?
Ich erwarte mir eigentlich nur einen gesellschaftlichen Anlass. Was mich mehr eigentlich interessiert ist, es wurde auch ein langer Film gedreht, anderthalb Stunden Kinolänge fürs Kino, der aber noch nicht fertig geschnitten ist und der im nächsten Jahr dann bereit sein wird. Aber da muss doch ziemlich viel Substanz drin stecken.
Gut, also dann warten wir auf den Film.
Und das ist ein Kinofilm, also nicht im Fernsehen, sondern Kino.
Die Wartezeit kann sich verkürzen. Wer möchte mit der Ausstellung Paul Nison, Arm in Arm mit der bildenden Kunst, noch bis zum 5. Januar zu sehen im Forum Schlossplatz in Aarau. Und Paul Nisons Bücher sind fast alle bei Suhrkamp verlegt. Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen auch, wunderbar. Danke Ihnen auch. Das haben Sie ja sehr gut gemacht. Wirklich.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Mit Susanne Führer.